Inforadio. Das Forum.
Der Tag in Berlin und Brandenburg mit Heiner Martin im Studio. In Brandenburg haben in Potsdam und Cottbus die ersten beiden Impfzentren den Betrieb aufgenommen. 70 Termine wurden zum Start vergeben, wobei das ja eher Glückssache war, ob man bei der Hotline dafür überhaupt durchkam. Unsere Landespolitikreporterin Amelie Ernst hat in Potsdam Menschen getroffen, die einen Termin bekommen haben.
Erika Lorenz gehört zu den Ersten, die am Morgen zur Potsdamer Metropolishalle gekommen sind. Sie ist 85 und ihre Tochter Claudia Streich begleitet sie zum Impftermin.
Mein Mann hat sich gefreut, aber ich bin so ein bisschen ängstlich in der Beziehung.
Damit meine Eltern gesund bleiben, meine Schwiegermutter ist zwischen Weihnachten und Neujahr an Corona verstorben und möchte schon, dass meine Eltern nicht das Gleiche erleben und sich impfen lassen. Und wir haben noch viel vor im Leben.
Ein bisschen Glück war allerdings auch dabei, denn Claudia Streich ist anders als viele andere relativ schnell durchgekommen bei der Hotline und konnte einen Termin für ihre Eltern machen.
Na, nicht gleich, aber so 10-mal oder so habe ich schon probiert. Aber in den Callcentern, das klappt recht gut. Also die geben sich da sehr viel Mühe, um die Termine zu vergeben.
Weitere Erklärungen, warum die Hotline 116 117 nach wie vor überlastet ist, gab es bei der Eröffnung des Potsdamer Impfzentrums nicht von der Kassenärztlichen Vereinigung. Nur das Versprechen, dass man an dem Problem arbeite und die Bitte von KVBB-Vizevorstand Andreas Schwag, dass im Moment wirklich nur Pflegekräfte und Menschen über 80 wegen eines Impftermins anrufen.
Dass die Leitungen zusammengebrochen sind, ist aber in meinen Augen auch ein positives Zeichen. Dass der Informationsbedarf der Bevölkerung eigentlich so hoch ist und dass er auch aufzeigt, dass möglicherweise in den zentralen Kampagnen, die nicht so gut rübergekommen sind, wie wir uns das gehofft haben.
Mit dieser Erklärung will sich die Linke im Landtag nicht zufrieden geben. Schließlich gab es genügend Vorlaufzeit, sagt ihr Fraktionschef Sebastian Walter.
Die Landesregierung hat uns immer wieder versichert, dass alles gut vorbereitet ist, dass alles gut im Plan ist und wir sehr schnell impfen können. Wir sehen jetzt, dass es nicht der Fall ist. Warum muss in Brandenburg ein über 80-Jähriger sich eigentlich selber um einen Impftermin kümmern? Warum muss man selber anrufen bei einer Hotline, die dann auch im zweiten Tag in Folge nicht funktioniert? Warum machen wir es nicht so wie in Mecklenburg-Vorpommern oder in Berlin, wo die älteren Menschen angeschrieben werden und damit auch eine Hürde genommen wird?
Brandenburgs Gesundheitsministerin Ursula Nonnemacher verteidigt dagegen die telefonische Terminvergabe. So ließe sich schon im Vorfeld am besten abklären, ob der zu Impfende auch zur Prioritätengruppe gehört.
Ich finde das im Moment ausgesprochen müßig, diese ständige Suche nach dem Schuldigen. Jetzt ist der Bundesgesundheitsminister an allem schuld oder Frau Merkel oder die EU oder die Länder haben es versaubeutelt. Wir sind seit vielen, vielen Wochen in einem intensiven Austausch. Schauen wir, wie wir es gemeinsam besser machen können, alle Ebenen.
Terminangebote online und per Post sind nun auch in Brandenburg in Arbeit. Wann es sie allerdings geben wird, das ist noch offen.
Seit November befinden sich ja Kneipen, Restaurants, Cafés und Hotels wegen Corona erneut im Lockdown. Auch der Einzelhandel ist inzwischen wieder betroffen. Milliardenschwere Hilfen sollen Pleiten verhindern. Es gab bereits die Novemberhilfen. Vergleichbares gibt es ja auch in Aussicht gestellt für den Dezember. Aber schon bei den Novemberhilfen gab es Verzögerungen. RBB-Reporterin Lisa Steger berichtet.
Stefan Ritz' Potsdamer Frisiersalon ist seit dem 16. Dezember geschlossen. Doch erst 6 Tage später hat er erfahren, welche Hilfen er beantragen kann. Eine unschöne Situation.
Unsere Rücklagen werden auch immer schmaler. Also insofern hoffen wir, dass wir dann im Februar wieder aufmachen können und dann wieder voll durchstarten können. Auf jeden Fall hilft es uns.
Schon im letzten Frühjahr hat Stefan Ritz staatliche Hilfen bekommen. Die Firma hatte damit gerettet, sagt er. Weniger optimistisch ist Uwe Mischke, der das Gast- und Logierhaus am Rheinsberger See mit 32 Betten betreibt. Bereits im November musste er zumachen und der Steuerberater wollte Hilfen beantragen. Bisher ohne Erfolg. Denn er hat zu Mischke vom Ministerium nicht alle nötigen Informationen bekommen. Mischke bilanziert:
Die Gastronomie ist zu, die Pension ist zu. Also haben wir keine Einnahmen und da muss ich natürlich von dem leben, was ich zurückgelegt habe.
Olaf Schöpe vom Deutschen Hotel- und Gaststättenverband Brandenburg zufolge sind bisher nicht einmal die Hilfen für November vollständig ausgezahlt worden. Das Vorhaben ist gut, aber die Umsetzung klappt nicht, sagt Schöpe.
Also es gibt da viele Probleme, die erstmal der technische Art waren, dass die Programme nicht so richtig funktioniert haben, erstellt haben und dann auch der Bund mit seinen Versprechungen nicht hinterhergekommen ist. Das bringt natürlich jetzt ganz viele Unternehmen unserer Branche in Notsituationen.
So wird es mit den Dezemberhilfen wieder sein, glaubt Schöpe.
Die Dezemberhilfen, die jetzt beantragt werden können, Die werden mit Sicherheit nicht vor Mitte Februar fließen können.
Ein Sprecher der Investitionsbank, die die Hilfen überweist, bestätigt, dass es für die Novemberhilfen bisher nur Abschlagszahlungen gab. Die Endabrechnung, so das Brandenburger Wirtschaftsministerium, kann erst am kommenden Montag beginnen. Grund sind technische Probleme in allen Bundesländern. Für die Dezemberhilfen kommen jetzt der ILB zufolge die ersten Anträge. Ausgezahlt ist aber noch nichts. Rund 1800 Unternehmer haben sich bis jetzt gemeldet. Auch Friseur Ritt will wieder Geld beantragen. Vielmehr wünscht er sich aber, wieder arbeiten zu dürfen.
Der erste Schultag nach den Ferien lief für Berlins landeseigene Online-Unterrichtsplattform Lernraum ziemlich desaströs. Inzwischen funktioniert das System zwar etwas besser, fehlerfrei ist es aber nicht. Der Senat will nun Schulen helfen, einen weiteren kommerziellen Anbieter zu nutzen. It's Learning ist da gemeint, ein Lernmanagementsystem aus Norwegen. Der Bericht von unserem landespolitischen Reporter Sebastian Schöbel.
Dass Unterrichtsplattformen im Lockdown überwältigt werden können, weiß man auch bei It's Learning. Im März sei man von den vielen Zugriffen ebenfalls überrascht worden, sagt Unternehmensvertreter Peter Sidrow.
Und dann haben wir innerhalb von 1 bis 2 Wochen eben auch dort viel hochskaliert. Und das hatten wir dann innerhalb von den wenigen Wochen dann glücklicherweise ausgeräumt, diese Problematik.
Eine 500.000 Nutzer seien täglich auf It's Learning aktiv, sagt Sidrow. Die Software wird vor allem in den Bundesländern Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Bremen genutzt. Auch in Berlin haben sich bereits einzelne Schulen It's Learning beschafft. Die Senatsverwaltung für Bildung hat den Berliner Schulen zugesagt, ihnen unbürokratisch den Umstieg auf It's Learning zu ermöglichen. Nicht als Ersatz für das landeseigene, fehleranfällige System Lernraum, betont ein Sprecher der Bildungsverwaltung, sondern als zusätzliche Alternative. Stefanie Remlinger, Bildungsexpertin der Grünen, befürchtet dennoch, dass dem Projekt Lernraum Berlin damit nun das ausdrohen könnte.
Deshalb sagen wir, jetzt ist der richtige Zeitpunkt, jetzt ist der notwendige Zeitpunkt, um in den Lernraum Berlin zu investieren.
Denn das Programm habe Potenzial, so Remlinger, vor allem auch wegen seiner Open-Source-Architektur. Zudem sei die plötzliche Entscheidung für It's Learning als Alternative auch vergaberechtlich zu hinterfragen, sagt Remlinger. 8 € im Jahr kostet eine Basislizenz von It's Learning pro Nutzer inklusive Wartung und Speicherplatz. Zusätzliche Funktionen wie Videokonferenzen kosten extra, sagt Unternehmensvertreter Peter Sidrow.
Und eine Verfügbarkeit wird vertraglich garantiert, dass man eben auch sogar Rechte hat, falls das System mal nicht verfügbar ist, dass man bestimmte Rückforderungen auch stellen kann zum Beispiel und so weiter und so fort.
Der Lernraum hat jetzt schon große Konkurrenz auf dem Markt. Von der Schulcloud des Hasso-Plattner-Instituts über die Lern-App Anton bis zu Microsoft Teams und den vielen Google-Produkten ist fast alles an Berliner Schulen im Einsatz. Ein Wildwuchs, den die Bildungsverwaltung endlich beenden müsse, sagt der Sprecher der Vereinigung der Berliner Oberstudiendirektorin Ralf Treptow bei Radio 1 vom RBB.
Dafür muss das Land Berlin Verträge abschließen. Und dann kann die Schule auswählen, welche Lernplattform sie sich wählt.
Am Lernraum Berlin wird derweil fieberhaft weitergearbeitet. Nachdem die Rechnerkapazitäten hochgefahren wurden, sollen nun die anfällige Software verbessert werden, teilte die Bildungsverwaltung auf Nachfrage des RBB mit.
Es gibt aktuelle Arbeitsmarktdaten für die Region. Danach waren zum Jahreswechsel in Berlin und Brandenburg 284.000 Menschen als arbeitslos gemeldet. 1.400 mehr als noch im November. Dieser leichte Anstieg, vorwiegend in Brandenburg, gehe auf das Winterwetter zurück, sagt die Regionaldirektion bei der Bundesagentur für Arbeit. Die Arbeitslosenquote liegt aktuell bei 8,5%. Thomas Weber mit weiteren Einzelheiten.
In der Hauptstadt zählen die Arbeitsagenturen zum Jahresende über 52.000 Arbeitslose mehr. In Brandenburg sind es 8.000. Branchen wie die Gastronomie, Kultur und Tourismus liegen weiter am Boden, während Pflege und Lehrkräfte gleichzeitig händeringend gesucht werden. Im September waren in Berlin 5,8% aller sozialversicherungspflichtigen Beschäftigten in Kurzarbeit. Das sind über 90.000 Menschen mit ihren Familien, die hoffen, dass sie nach der Krise an ihren Arbeitsplatz zurück können. Noch hat der neue zweite Lockdown keine weiteren Spuren auf dem Arbeitsmarkt hinterlassen. In Berlin waren zum Monatsende 202.000 Menschen auf Jobsuche. Ähnlich viele Menschen wie im November. Die Arbeitslosenquote lag zum Jahresende bei 10,1%. In Brandenburg waren 81.000 Menschen auf Jobsuche. Das sind 1.300 mehr als vor einem Monat. Die Arbeitslosenquote ist leicht auf 6,1% gestiegen. Dieser Anstieg sei aber eher auf die kalte Witterung zurückzuführen, sagt die Regionaldirektion.
Das war Thomas Weber. Die Corona-Pandemie und die Abstandsregeln haben ja zuletzt auch vor den Gerichten nicht Halt gemacht. Mit zusätzlichen Sicherheitsauflagen fanden größere Verhandlungen mit mehreren Angeklagten in Berlin, zuletzt beispielsweise in der Urania, statt. Das könnte aber nun vorbei sein, denn das Kriminalgericht Tiergarten hat einen neuen Saal. Unsere landespolitische Korrespondentin Birgit Radatz hat sich dort schon mal umgeschaut.
Im Vergleich zu der eindrucksvollen Eingangshalle des Kriminalgerichts in Moabit wirkt der Saal 142 wie ein Kellerverlies. Fenster gibt es keine, dafür ausreichend Platz für größere Verhandlungen. Bis zu 10 Angeklagte können in einzelnen abgetrennten Glasboxen sitzen. Tische und Stühle in der Mitte des Raumes stehen für über 20 Verteidigerinnen und Verteidiger bereit. Die Richterinnen und Richter haben Monitore vor sich. Gebaut wurde der dritte Sicherheitssaal aber nicht wegen Corona, sondern schon vor 4 Jahren in Auftrag gegeben, so der Leiter des Amtsgerichts Tiergarten, Hans-Michael Borgers.
Sowas hat es jedenfalls hier im Bereich des Kriminalgerichts bisher noch nicht gegeben. Und insofern ist zwar die Bauzeit etwas länger geworden, als wir uns das vorgestellt haben. Das ist in Berlin ja nicht unüblich. Aber letztendlich gesehen, bei dem, was wir hier neu versucht haben, zusätzlichen Raum im Bestandsbereich zu schaffen und damit auch unsere hohen Sicherheitsstandards entsprechend aufrechtzuerhalten. Insofern haben wir hier eine zusätzliche Option geschaffen.
Der Saal ist wie die anderen auch direkt mit dem Untersuchungsgefängnis der JVA Moabit verbunden. Durch die Corona-Pandemie und den geltenden Abstandsregeln mussten Verhandlungen mit vielen Angeklagten zuletzt in der Urania stattfinden. Einer der ersten Fälle, der Einbruch in die Asservatenkammer des Hauptzollamts in Berlin mit 7 Angeklagten. Wie die sich in dem Raum mit relativ niedriger Decke, ockerfarbenem Holzdekor samt brauner Stühle wohl fühlen werden, wer die kathedralartigen Sicherheitssäle des Altbaus im Kriminalgericht kennt, könnte diesen Saal schnell beklemmend finden. Berlins Justizsenator Dick Behrendt widerspricht.
Was bedrückend und beklemmt ist, wenn man hier ins große Gebäude reinkommt. Die alte Architektur von vor über 100 Jahren hat man ja die Gerichtsarchitektur so gemacht, dass der Angeklagte sich ganz klein vorkam oder die Angeklagte. Davon sind wir weg, das machen wir heute nicht mehr. Und wir sitzen ja auch weitestgehend auf einer Ebene. Früher saßen die Richter denn ganz hoch und der kleine Angeklagte davor. Hier haben wir noch eine geringfügige Stufe. Also das ist eine ganz moderne Gestaltung. Und über Farbfragen kann man immer streiten.
Kleinere Handgriffe sind im Saal noch nötig. Gekostet hat er aber schon jetzt über 5 Millionen Euro. Da Berlin auch mehr Strafkammern eingeführt hat, wird die Zahl der Verhandlungen zunehmen. Für einen weiteren Saal im Kriminalgericht wird deshalb bereits geprüft, ob er sich umbauen lässt.
Das war der Bericht von Birgit Radatz und soweit auch der Tag in Berlin und Brandenburg.
Inforadio. Das Forum.